Es ist immer wieder gut, also mir geht es wenigstens so, wenn nicht immer so alles nach Schema F läuft, sondern man einfach mal Zugeständnisse bekommt und Dinge zugesprochen bekommt oder einfach Erwartungen erfüllt werden, die normalerweise nicht erfüllt werden, weil sie so außerhalb der Regel sind. Das ist immer schön. Passiert das jetzt aber regelmäßig, kommt da so ein Gewohnheitsgefühl und man leitet manchmal geradezu einen Rechtsanspruch darauf ab. Der ist aber nicht immer automatisch gegeben. Und wenn man dann den anderen damit konfrontiert und sagt, sag mal, das war doch bisher immer so und so, wieso jetzt nicht, dann kommt das manchmal zu Problemen, Konflikten und Missverständnissen. Weil er sagt, ja, das waren jetzt halt mal Zugeständnisse, aber das hieß ja nicht, dass das zur Regel wird und immer gemacht werden muss. Und der andere ging einfach davon aus, dass das jetzt so ist, zur Regel wird und dann ist das immer eine gewisse Problematik. Und diese Problematik, die haben wir auch heute in unserem Predigtext. Jesus versucht einen Konflikt zu klären, der aufgrund von so einem Missverständnis entstanden ist. Es gibt ein Zugeständnis Gottes, aber da wird ein Rechtsanspruch davon abgeleitet. Darum auch unser Thema heute, Zugeständnis oder Rechtsanspruch, Markus 10, die Verse 1 bis 12. Der Text hat mich sehr beschäftigt, hat sehr dran zu knacken, weil er viel Botschaft hat, zum Teil sehr tiefgehend und ich musste immer wieder kürzen, um hier nicht noch um 14 Uhr am Reden zu sein. Also ich bin sehr gespannt, was Jesus heute mit uns vorhat. Zugeständnis oder Rechtsanspruch, Markus 10, die Verse 1 bis 12. Wir haben am Anfang wieder eine solche Situation, die wir schon sehr oft jetzt hatten, also eine typische Situation. Jesus ist unterwegs, jetzt auf der anderen Seite des Jordans. Dort versammelten sich auch viele Menschen um ihn herum und er sprach zu ihnen, er begann sie zu lehren. Ja, dann kommt natürlich auch die Opposition dazu, das hat man jetzt auch schon sehr oft gehabt. Das haben wir dann hier in Vers 2, wo es dann heißt, da kamen einige Pharisäer und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau wegzuschicken? Also die kommen jetzt mit einem ganz anderen Thema rein. Es geht um Scheidung und Ehescheidung. Und sie kommen aber nicht mit der Motivation von Jesus zu hören oder von ihm gelehrt zu werden, sondern sie kommen mit der Motivation, ihm eine Falle zu stellen. Das zeigt sich auch schon daran, dass sie die Frage sehr breit stellen, denn eigentlich waren damals in der Volksmeinung viele Dinge eigentlich schon klar. Ausgehend vom Gesetz, vom Alten Testament, denn dort wird erlaubt, dass man die Frau wegschicken kann, zumindest auf den ersten Blick. Jesus wird gleich deutlich machen, dass das nicht so ist. Das Ganze haben wir dann in 5. Mose 24, Vers 1. Dort heißt es, gesetzt den Fall, ein Mann heiratet und findet dann etwas Schändliches an der Frau, stellt ihr eine Scheidungsurkunde aus und schickt sie weg. Ja, das wird dort dann als ganz normal vorausgesetzt. Und auf diesem Hintergrund kommen jetzt die Pharisäer, aber sie fragen nicht speziell, was das jetzt bedeutet, sondern generell. Genau. Die Gelehrten damals, die diskutierten eigentlich über die Frage, was dieses Schändlich hier im Text bedeutet. Also der eine fasste das ganz eng und sagte, nee, an der Frau was Schändliches zu finden, das sind ganz gravierende, schwierige Dinge. Manche fassten das sehr weit. Da reicht es schon, wenn das Essen angebrannt war und man konnte sich von der Frau trennen. Also darum ging es eigentlich, um diese Streitfrage. Und wir haben hier ja Gelehrte, aber sie fragen Jesus sehr global, ist das überhaupt erlaubt? Und das hat den Hintergrund eben darin, dass sie auf jeden Fall etwas finden wollen, um Jesus aufs Glatteis zu führen. Ausgehend eben von diesem Gesetzestext hier. Jesus lässt sich dann aber nicht aufs Glatteis führen, sondern antwortet mit einer Gegenfrage. Das haben wir dann hier in den Versen 3 und 4. Hier heißt es, Jesus antwortete mit der Gegenfrage, was hat Mose euch denn für eine Vorschrift gegeben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken kann. Und damit beziehen sie sich auf den Vers aus dem 5. Buch Mose, den ich eben gezeigt habe. Sie sehen daran also die Erlaubnis, die Frau wegzuschicken mit einer Scheidungsurkunde. Und das sieht Jesus jetzt hier aber anders. Das zeigt sich dann in den Versen 5 bis 7 hier. Entschuldigung, 5 bis 9. Da heißt es, da sagte Jesus, Mose hat euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Herzenshärtigkeit ans Licht kommt. Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann nicht eins, sie sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Also Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr liegt falsch. Gott hat hier kein Recht auf Scheidung gegeben, sondern er hat eine Notordnung gegeben, dass im Falle der Scheidung eine gewisse Ordnung, Frieden und Ruhe gewahrt ist. Aber er hat damit nicht gemeint, dass das jetzt eine Erlaubnis und eine Regelung zur Sanktionierung der Scheidung ist. Also hier sind grundsätzliche Unterschiede im Verständnis, in der Interpretation. Der Wille Gottes hier ist, dass Mann und Frau zusammen sind, vollkommen eins werden wie eine Person. Darum widersprechen die Pharisäer mit ihrem Verständnis dieses Textes vollkommen der Intention Gottes und somit auch der Intention Jesu hier. Er sagt ihnen also letztlich, ihr liegt grottenfalsch. Aber sagt ihnen das jetzt nicht direkt, ne? Die wollen ja eine Falle und die wollen ja einen Konflikt, sondern durch Gegenfrage und durch Beweisführung. Hier zeigt sich die tolle Weisheit und Methodik Jesu im Umgang mit den Menschen. Tja, Notverordnung. In letzter Zeit kommt man jetzt in den Medien viel davon hören, dass Notstandsgesetze oder dass der Notstand ausgerufen wurde. Dann treten so Notstandsgesetze in Kraft. Die Regierenden, Präsident, Kanzler, wie auch immer, haben dann mehr Rechte, um Dinge durchzusetzen, zur Katastrophenabwehr und. Manchmal ist die Motivation ja aber auch eine ganz andere, ne? Das haben wir jetzt auch hier an vielen Stellen gesehen. Da wird dann der Notstand ausgerufen, obwohl es ihn eigentlich gar nicht gibt. Oder er wird ausgerufen und dann nicht mehr zurückgenommen, sondern man behält ihn als Normalfall, weil man seine eigene Macht ausbauen möchte, weil man seine eigenen Interessen durchsetzen möchte. Das ist dann ein Missbrauch einer Notverordnung. Und das ist genau das, was wir hier jetzt im Text haben bei den Pharisäern. Jesus sagt, diese Scheidungsklausel ist eine Notordnung, dass im notvollen Fall der Scheidung eine Ordnung aufrechterhalten bleibt, die Abläufe geordnet und in Frieden ablaufen können, soweit es möglich ist. Eine Scheidung hat ja immer Dramatik und Verletzungen. Aber die Pharisäer leiten jetzt daraus einen Rechtsanspruch ab, ne, um ihre Interessen durchzusetzen. Menschliche Interessen. Überwiegend hier Interesse von Männern, sich einfach mal von der Frau trennen zu können. Und dem widerspricht Jesus hier. Es geht also um einen kolossalen Missbrauch einer Notverordnung. Und das lässt Jesus hier nicht zu. Und somit kommen wir zur ersten Botschaft für uns jetzt heute Morgen, ausgehend von diesem Text. Die Motivation ist Notverordnung, kein Rechtsanspruch. Darum ja unser Thema. Ist es ein Zugeständnis oder ein Rechtsanspruch? Es ist ein Zugeständnis. Es ist eine Notverordnung, dass im Falle der Not eine Regelung da ist. Aber es ist kein Recht auf Scheidung. Gott möchte Scheidung nicht. Und hier zeigen sich jetzt einige Dinge, die sehr hilfreich und wichtig für uns sein könnten. Für unser Leben mit Jesus, für unsere Ehe, aber auch weit über die Ehe hinaus in unser Alltagsleben. Das Erste, was sich hier zeigt, ist, dass Gott Realist ist. Er sieht nicht nur seine Zielsetzung, sondern auch die Probleme. Er hatte hier eine tolle Zielsetzung. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Also die Ehe, die Mann und Frau eingehen, die soll so vollkommen sein, so eng, so eine geschlossene Verbindung herstellen, dass die zwei letztlich wie ein Mensch sind. Das ist das Ziel. Sie sollen sich aufgrund ihrer Verschiedenheit ergänzen und letztlich dadurch zu einer Person verschmelzen. Also wir haben Verschiedenheit, die dann ergänzend ineinander greift und aus dem Verschiedenen ein Ganzes macht. Das geschieht rechtlich, gesellschaftlich durch den Ehebund. Es geschieht körperlich, sexuell durch die Sexualität. Es geschieht mental, wenn man zusammen ist. Es geschieht wirtschaftlich, wenn man zusammen einen Haushalt bildet und. Das ist der Plan Gottes. Vollkommene Einheit. Das ist ein Hammerplan. Hammer. Aber er ist eben auch Realist. Ne? Er sieht, dass da bei den Menschen viel Egoismus ist. Hartherzigkeit, sagt er. Ich-Bezogenheit. Das geht letztlich schon auf die ersten Menschen zurück, die ja selbst ihr eigener Gott sein wollten, deswegen die Beziehung mit Gott gebrochen haben. Und all das sieht Gott und gibt deswegen in seinem Realismus für den Fall der Scheidung eine Regelung. Gott ist also Realist. Er sieht, er kennt und er handelt dementsprechend. Leider wird das hier nun verdreht und missbraucht und ein Recht zur Scheidung abgeleitet. Und damit wird ja das, was Gott eigentlich nicht will, geradezu sanktioniert und zum Real- oder Normfall erklärt. Und damit widersprechen diese Pharisäer, diese Gelehrten so gravierend, so krass der Zielsetzung Gottes, dass man es eigentlich kaum mehr beschreiben kann. Und Jesus versucht das hier nun zu korrigieren. Bei den Pharisäern, aber auch bei uns. Denn diese Verdrehung, dieser Missbrauch geschieht noch auf ganz, ganz anderen Ebenen. Zum Beispiel auch auf der Ebene der Gnade und der Liebe. Wir haben ja diese Hammeraussage in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Hammer. Jesus liebt und will nicht, dass wir verloren gehen, sondern möchte, dass wir ewig leben. Ewig mit ihm zusammen sein können. Seine Liebe besteht also darin, zu retten, uns zu befreien. Und sie besteht darin, ewig für uns zusammen, mit uns zusammen sein zu wollen. Ja? Er möchte mit uns den Bund für die Ewigkeit schließen. Ja? Den Ehebund schließt man fürs Leben, man schließt den Bund fürs Leben. Bei Jesus geht es um den Bund fürs ewige Leben. Aber das klappt nicht so zwischen Gott und uns. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir verschieden sind. Das ist kein Problem. Mann und Frau sind auch verschieden und sollen deswegen eine Einheit bilden. Das Problem ist, dass zwischen uns und Gott tatsächlich, wie sagt man, unüberwindbare Differenzen herrschen. Dass die Beziehung zerrüttet ist. Und zwar in dem Sinn, dass wir Gottes Charakter, Persönlichkeit, Willen und einfach seine Gefühle jeden Tag in den Dreck treten. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, aber es ist so. Eigentlich zeigt sich das erst, wenn man sich mal an Gottes Geboten misst, den 10 Geboten und allen anderen Vorschriften und Regelungen, die wir zum Beispiel im Neuen Testament haben. All diese Dinge sind Ausdruck von Gottes Charakter, Wesen und Persönlichkeit. Jedes Mal, wenn wir dem widersprechen oder dem zuwiderhandeln, treten wir natürlich Gott, seinem Charakter, seiner Persönlichkeit sehr empfindlich entgegen und auf die Füße. Es verletzt ihn. Das Problem ist, wir können damit gar nicht aufhören, einfach so. Und jetzt ist die Frage, ob du und ich mit so jemandem den Bund fürs Leben schließen würden. Wahrscheinlich eher nicht. Jemand, der notorisch allem widerspricht, was mich ausmacht, mit dem kann ich nicht den Bund fürs Leben schließen. Bei Gott ist das eben nicht anders. Ne? Hier geht es ja sogar noch um den Bund für die Ewigkeit. Das ist das Problem. Ja. Dieses Problem wollte Gott aber lösen. Er wollte unbedingt mit uns zusammen sein. Er wollte diesen Bund für die Ewigkeit mit uns haben. Und so sandte er Jesus. Er sandte ihn, um wieder eine Beziehungsbasis herzustellen, um zu schlichten. Darum wurde Jesus für uns Menschen Mensch. Und er nahm alles auf sich, was sich bei Gott so im Laufe der Menschheitsgeschichte angestaut hat, um wieder eine Beziehungsbasis zu schaffen. Aber hier schleicht sich jetzt oft ein gewaltiges Missverständnis ein. Es wird davon ein Rechtsanspruch abgeleitet, dass Gott ja zu immer und allem Ja sagen muss und man eigentlich erleben kann wie vorher. Aber diesen Rechtsanspruch gibt's so nicht. Jesus kam, um zu schlichten, um das Problem zu klären. Er kam nicht, dass wir weiterhin Gott einfach widersprechen, ihn weiterhin verletzen, beleidigen und alles in den Dreck treten, was ihm heilig ist. Das wäre ein kolossales Missverständnis. Dass Jesus so gehandelt hat, war Gnade. Gott handelte von sich aus. Niemand hat danach gefragt. Und auf Gnade gibt es eben keinen Rechtsanspruch. Also wir haben im Prinzip dasselbe Missverständnis wie hier zwischen Jesus und den Pharisäern. Sie leiten aus einer Notordnung einen Rechtsanspruch ab. Und wir tun das auch oft. Dass Jesus in unsere Welt kam, dass Gott seinen Sohn sandte, um zu schlichten, Vergebung und Gnade zu ermöglichen, war eine Notreaktion, weil wir selber aus uns heraus nicht einfach Gottes Willen entsprechen können. Daraus können und dürfen wir nicht einfach einen Rechtsanspruch ableiten, denn den gibt es nicht. Hätten Gott und Jesus nicht so gehandelt, hätte es das alles nicht gegeben. Niemand hätte ihn darum gebeten, weil niemand überhaupt auf die Idee gekommen wäre, dass das möglich ist. Wir sollten uns also die Frage unseres Themas immer wieder stellen. Ist es eine Zuwendung, ein Zugeständnis oder ein Rechtsanspruch? Gott und Jesus ist bereit, sogar noch weiter zu gehen. Gott möchte, dass wir den Bund für die Ewigkeit schließen können und ist daher bereit für die Transformation. Das war jetzt ausführlich Thema in der letzten Predigt, kann ich hier nicht mit alles wiederholen. Also wer die letzte Predigt nicht gesehen hat, herzliche Einladung, die auch anzugucken. Nur diesen einen Vers hier möchte ich zeigen. Dort heißt es, ich werde ihm meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also Gott möchte das, was wir oft in den Dreck treten, womit wir nicht klarkommen, seine Gesetze und Gebote in unserer Persönlichkeit verankern. Und so eine Beziehungsbasis schaffen, um den Bund zu schließen für die Ewigkeit. Die entscheidende Frage ist also nicht, glaubst du, dass es Gott gibt oder dass es Jesus gibt oder glaubst du dies und jenes? Glaube ist heutzutage ja oft alles und nichts, nur ein Denksport. Die Frage, die sich hier stellt, ist, bist du bereit, mit Gott den Bund zu schließen für die Ewigkeit? Und dich von Jesus so verändern zu lassen, dass ihr immer mehr zusammenpasst, zusammenwachst, wie in einer Ehe. Das ist die Frage. Wenn wir nochmal in den Text hineinsehen, dann haben wir eine Situation, wieder eine Situation, die wir auch schon oft haben. Ja, Jesus hat ja jetzt hier öffentlich gelehrt, er hat mit den Leuten gesprochen und da hat man jetzt ja schon oft gehabt, dass dann hinterher seine Jünger nochmal so nachfragen, wie ist das jetzt? Und das haben wir genauso auch hier. Seine Jünger haben sich, glaube ich, öffentlich nachzufragen oder wie das ist, offenbar nicht immer so getraut. Und deswegen dann auch hier ab Vers 10 heißt es, als sie dann im Haus waren, baten die Jünger Jesu wieder um eine Erklärung. Also wieder, ne? Weil sie das halt schon oft so gehandhabt haben. Und er sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und umgekehrt, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet, begeht Ehebruch. Also Jesus stellt diese Dinge hier nochmal klar. Wahrscheinlich konnten die Jünger nicht erst richtig begreifen, ist das denn tatsächlich so? Denn sie waren ja geprägt von dem, was offizielle Lehrmeinung war, dass man eigentlich recht locker unter Umständen die Frau wegschicken konnte. Und Jesus sagt, nein, nein, so ist es nicht. Jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Ne? Jesus ist Realist wie Gott. Jesus kennt Gründe, die eine Ehe zerstören können. Jesus ist nicht weltfremd. Er kam in unsere Welt. Das zeigt sich zum Beispiel hier im Matthäusevangelium. Dort sagt er, darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Hat er ja gerade auch schon gesagt. Dann kommt aber eine Ausnahme. Ausgenommen den Fall, dass sie ihrerseits die Ehe gebrochen hat. Also wenn jemand fremd geht, wenn Ehebruch vorliegt, sieht auch Jesus, dass dann unter Umständen nichts mehr zu retten ist. Jesus ist nicht weltfremd. Er ist nicht unrealistisch. Er ist realistisch wie Gott. Darum gab Gott diese Notverordnung und Jesus geht hier auch auf eine Klausel ein oder nennt hier auch eine Klausel, die der Realität entspricht, dass manchmal die Verhältnisse einfach kaputt sind. Das ist aber wieder nicht als Muss gemeint, dass man sich dann trennen muss oder als Rechtsanspruch, sondern es ist wieder eine Notverordnung, um nicht in einer Ehe bleiben zu müssen, die einfach nur, wie soll ich sagen, katastrophal und verletzend ist. Dann geht Jesus hier noch einen Schritt weiter. Die Pharisäer, was wir gerade gesehen haben, haben ja dieses Recht mit der Notverordnung und dem Ganzen ja eigentlich nur auf die Männer angewandt, auf sich. Ne? Also hier, man kann die Frau wegschicken. Bei Jesus hier ist das anders hier in unserem Text. Da gehen wir nochmal kurz zurück zur letzten Folie. Da sagt er hier in Vers 12, und auch umgekehrt, eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet, begeht Ehebruch. Also vorher sagt er, ne, wenn das ein Mann tut, ist es Ehebruch und wenn es eine Frau tut, ist auch Ehebruch. Also Jesus bezieht hier die Frauen mit ein. Das hat den Hintergrund im Alten Testament, wo Mann und Frau zivilrechtlich gleich waren. Sie waren vor Gottes Gesetz gleich. Das kommt aus der Art, wie die Pharisäer diese Notverordnung in 5. Mose interpretieren, aber überhaupt nicht heraus. Hier im Markus-Evangelium zeigt sich das aber. Er sagt, es gilt für beide. Hin wie her. Notverordnung. Eine Notverordnung, haben wir gerade schon gesehen, soll ja bestimmte Rechte geben, um einer Katastrophe schneller begegnen zu können. Notverordnungen, Notstandsregelungen oder wenn man den Notstand ausruft, soll ja aber auch die Grundrechte wahren. Ne? Also das Unversehrtheit von Leib und Leben, Anspruch auf Eigentum, dass zu keinen Plünderungen kommt und, und. Und genau dasselbe haben wir eben auch hier. Es geht darum, dass die beiderseitige Unversehrtheit, seelisch wie körperlich, gerechtfertigt bleibt. Darum sagt Jesus ja hier, es kann sein, dass wenn jemand fremdgegangen ist, dass es dann einfach nicht mehr geht. Und dann wird es zur Qual, wenn man in dieses Verhältnis hineingezwängt bleibt. Und auch im Alten Testament soll, wenn es dann zur Trennung kommt, eben kein Chaos entstehen, sondern eine Ordnung bleiben. Weitere Verletzungen, Beschämungen und sollen vermieden werden. Damit kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute hier, heute Morgen. Die Intention hinter diesen Regelungen oder ich nenne es mal Klauseln, ist die Wahrung der beiderseitigen Würde als Geschöpf Gottes. Es gilt für Mann und Frau in derselben Weise. Das wurde aber in der Auslegungstradition und auch jetzt gerade speziell hier bei den pharisäischen Gelehrten so nicht gesehen. Da war das sehr einseitig, nur für den Mann. Aber das ist falsch. Die Frau wird einfach eigentlich von Anfang an, schon von der Schöpfung an, sehr hervorgehoben. Die Frau ist das einzige Wesen, das aus einem anderen Geschöpf erschaffen wurde. Sie wurde aus dem Mann erschaffen. Die Männer aus Erde. Während dem Studium sagte mal eine Studienkollegin zu mir, na, ihr aus Dreck gemachten Typen. Fällt mir jetzt gerade so ein, musste ich mal zitieren. Ich fand das Hammer. Aber sie hatte eigentlich recht damit. Da ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist ja auch der Grund, warum Mann und Frau so eine perfekte Einheit bilden können, was sie ja sollen. Aber das bedeutet nicht, dass eine Frau Eigentum des Mannes ist und er über sie verfügen kann wie über Eigentum. Das wäre eine Fehlinterpretation, die sich aber immer wieder durchsetzte, auch in der pharisäischen Theologie, wie wir hier ja sehen. Wenn jemand heiraten wollte, also ein Mann heiraten wollte, musste er ja ein Brautgeld bezahlen, ein Brautpreis. Das bedeutet aber nicht, dass er damit die Frau gekauft hat, als Eigentum, sondern das bedeutet, dass er damit die Familie entschädigt, weil der anderen Familie, die er ihre Tochter hergibt, eine Arbeitskraft verloren geht. Die Frau war nie Eigentum des Mannes, sondern Geschenk. Sie war Zugeständnis. In der Bibel steht, hast du eine Frau gefunden, hast du etwas Gutes gefunden. Sie ist keine Sache, über die man verfügen kann. Das zeigt sich zum Beispiel dann auch in 5. Mose, zum Beispiel Vers 22. Da gibt es ein Gesetz, das die Frau vor Verleugnung schützen soll, wenn ihr Ehemann sie verleugnen möchte. Die war schon vorher mit jemand zusammen, war keine Jungfrau mehr und, und. Für den Mann kann das empfindliche Strafen nach sich ziehen. Das kann ihm teuer zu stehen kommen. Im selben Zusammenhang wird von körperlicher Gewalt gesprochen, sexueller Gewalt. Auch das konnte den Männern teuer zu stehen kommen. Es war ein Strafakt. Es konnte dem Mann sogar das Leben kosten. Und das sind alles Dinge, die hier irgendwie bei dieser pharisäischen Interpretation nicht wirklich eine Rolle spielen. Da wird das sehr einseitig missbraucht für die eigenen Interessen. Und das lässt Jesus hier eben nicht zu. Im Neuen Testament haben wir das auch. Da wird auch deutlich, dass ein schlechter Umgang mit der Frau ein richtiges Problem sein kann. Da heißt es hier in 1. Petrus 3, Vers 7. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Also körperlich ist die Frau ja meistens schwächer. Nicht immer, ne? Aber manchmal schon. Meistens schon. Deswegen werden ja auch meistens Frauen Opfer von Gewalt. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Hier heißt es, geht rücksichtsvoll damit um. Das sagt er hier weiter. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens. Genauso wie ihr Männer. Respektiert und achtet sie also. Und jetzt kommt's, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Also ein schlechter Umgang mit der Frau kann geistliche Konsequenzen haben. Ne? Bevor man fromm tut und betet, wäre es gut, man klärt mal, was da mit der Frau war. Geistliche Probleme, Blockaden können hier ihre Ursache haben, denn vor Gott ist man eins mit Leib und Seele. Dieser Aspekt wird viel zu oft übersehen. Eins zu sein bedeutet, tatsächlich eins zu sein. Gottes Ordnungen und was Jesus hier sagt, sind gut. Denn er kennt die Menschen, ihre Natur. Er möchte den Bund für die Ewigkeit. Er möchte, dass Einswerden geschieht. Aber eben ohne das über das Knie zu brechen und einfach alles gleich zu machen. Also es geht hier nicht um Ideologisierung, sondern es geht um eine Einheit trotz und in und durch Unterschiedlichkeit. Das ist ja der Unterschied zur Ideologie. Eine Ideologie hat immer das Potenzial, den Menschen auf Einzeleigenschaften zu reduzieren. Oder sie hat das Potenzial, ein Problem, das da ist, einfach auszuweiten und dann praktisch zur Norm zu erklären. Beides funktioniert aber nicht. Das haben wir in den großen Ideologien im 20. Jahrhundert gesehen. Sozialismus, Nationalsozialismus, Kommunismus und, und. Wenn mein Vater aus der Zeit noch erzählt, er ist jetzt 86, dann sagt er mir oft, dass man als Mensch eigentlich nur wichtig und wert war, wenn man das und das konnte. Also es geht immer um eine Reduzierung. Und das wird dann aber ausgeweitet als Maßstab für alle. Und wer nicht in die Schablone passt, der hat dann eben ein Problem. Das ist hier nicht so. Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau dient zur Einheit. Es gilt nicht das Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht. Heutzutage ist ja die Frage der Geschlechter ja wieder ganz neu und ganz stark im Fokus. Ne? Da wird ja viel geforscht. Ne? Und da gibt es ja auch so zwei Richtungen. Da gibt es das Geschlechtssensible. Also es ist Hammer, was da jetzt an Forschung und Ergebnissen rauskam. Ne? Da wird ganz stark auf die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau und Biologie, Sozialverhalten, Soziologie und geachtet. Fand ich sehr interessant, vor allem was an Wahrnehmung und Kommunikation da an Ergebnissen rauskam. Ne? Also aus meiner Erfahrung nach 22 Jahren Ehe kann ich sagen, dass Kommunikation und Wahrnehmung immer ein Thema ist zwischen Mann und Frau. Ja. Also sehr, sehr gut, was da geforscht wird. Es gibt aber auch den anderen Zweig, der geht dann eher in so eine Geschlechtsneutralität. Da wird der biologische Unterschied schon noch wahrgenommen, aber alles andere, was sich davon eigentlich als logische, natürliche Konsequenz ergibt, das wird so anders definiert. Das wäre nur Rolle oder erlernt und, und. Und hier wird es dann zur Ideologie, weil etwas, das gegeben ist, gegebene, geschaffene Unterschiede irgendwie weggenommen werden. Also Ideologie hat immer das Potenzial zu reduzieren oder etwas Gegebenes eher zu ignorieren und daraus dann ein Gesamtbild zu konstruieren. Beides entspricht nicht letztlich der Realität. Das ist ein großer Unterschied zwischen Ideologie und biblischer Theologie. Und auch beim Thema jetzt, was ich heute sage, ist es wichtig, dass wir hier nicht in die Ideologie abschweifen und praktisch nur die Ehe als Ideal hochheben. Die Bibel nennt noch ein zweites Ideal. Das haben wir dann in 1. Korinther 7. Dort heißt es, am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Also für Paulus ist das Ideal nicht Ehe und verheiratet zu sein, sondern Ehelosigkeit. Heute wird man sagen, Single zu sein. Er begründet das dann auch hier in Vers 32 bis 34. Er sagt, wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Aber wenn einer verheiratet ist, sorgt er sich um die Dinge der Welt, nämlich wie er seiner Frau gefällt. So zieht es ihn nach zwei Seiten. Ebenso ist es mit der Frau, wenn sie unverheiratet ist. Ist sie darum besorgt, mit ihrem ganzen Tun und Denken dem Herrn zu gehören. Wenn sie dagegen verheiratet ist, sorgt sie sich um die Dinge der Welt, nämlich wie sie ihrem Mann gefällt. Also Paulus sagt, unverheiratet zu sein, hat teilweise mehr Potenzial für den Dienst an der Gemeinde, für den Dienst Jesu, für den Einsatz. Das macht er hier in 1. Korinther 7 immer wieder deutlich. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht das eine gegen das andere aufwägen. Ne? Ja. Ehe ist ein Prinzip Gottes, ein Ideal, das wird genannt. Aber es ist eben nicht das Einzige. Und was Paulus hier sagt, ist ja wieder sehr realistisch. Ich bin jetzt 22 Jahre verheiratet, bin auch glücklich und froh verheiratet. Aber alle, die verheiratet sind, werden bestätigen können, dass Ehe manchmal auch bedeutet, Probleme zu lösen oder zu haben, die man jetzt alleine nicht hätte. Man hat zwei Familien und das alles. Das gehört eben auch mit dazu. Und deswegen ist es nicht gut, wenn Ehe so hoch idealisiert wird als einziges Modell. Paulus hat ein anderes Modell auch noch hier in 1. Korinther 7. Das ist genauso biblisch. Es ist wichtig, dass Unverheiratete nicht in das Gefühl hineinkommen, ich bin irgendwie minderwertig, ich habe noch keine Kinder und ich bin noch nicht vollwertig und. Das wird manchmal vermittelt, wenn eben nur einseitig ein Ideal gezeigt wird. Wichtig ist, dass wir das Grundprinzip hinter allem verstehen. Das Grundprinzip hinter allem ist, dass Gott eins sein möchte mit den Menschen. In der Ehe sollen die Menschen miteinander eins sein, indem sie vor ihm den Bund schließen und auch eins mit ihm sind. Und sie sollen so der Welt dienen, indem ihr Ehebund darstellt, wie es ist, den Bund mit Gott zu schließen. Eine Liebe und Treue, die nie aufhört. Sein hohes Ideal. Beim Singlesein, bei der Ehelosigkeit, geht es auch darum, eins zu sein mit Gott, mit ihm den Bund geschlossen zu haben. Es ist genau dasselbe. Aber hier sieht Paulus zum Teil mehr Raum und Zeit für den Einsatz in der Gemeinde. Das kann so sein, kann natürlich auch manchmal nicht sein, ne? Aber wichtig ist, dass wir hier beides sehen. Das Wichtige ist für ihn das Leben in der Beziehung mit Jesus, dass der Bund für die Ewigkeit da ist. Das zeigt sich auch in einer weiteren, sage ich mal, Klausel zum Thema Scheidung, die auch Paulus hier dann nennt in 1. Korinther 7, Abvers 12. Er sagt hier, wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann gebt ihn frei. In diesem Fall ist der christliche Teil Mann oder Frau nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch zu einem Leben in Frieden berufen. Hier müsste ich jetzt wieder alles erklären, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist hier kein Anrecht und Freibrief auf Scheidung und. Aber wenn der ungläubige Partner den Glauben des anderen nicht akzeptieren kann, und da immer Druck ist und er vielleicht mit Trennung droht, dann sagt Paulus, dann achte, dass dein Bund zu Jesus stimmt und lass ihn oder sie unter Umständen ziehen. Und du bist frei. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber seine Seele zu verlieren? Darum geht's hier. Zugeständnis oder Rechtsanspruch. Nimm diese Frage einfach mal mit in die nächste Zeit und fragt euch, wie das persönlich bei euch ist. Frag dich, ob du den Bund für die Ewigkeit geschlossen hast mit Jesus. Der Herr segne dich dazu. Amen.